Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Holstein 1:1, dem KN-Podcast zur KSV Holstein. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Heute mir gegenüber in unserem kleinen, feinen Studio KN-Handball-THW-Reporter Tamo Schwarz. Tamo, ich grüße dich.
Moin Niklas, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Mein Name ist Niklas Schomburg und dann sprechen wir und das alles überragende Thema in dieser Woche scheint leider mal wieder mit Corona zu tun zu haben. Die Republik ist erschüttert, hat Ende letzter Woche angefangen. Markus Anfang, Aufstiegstrainer der Störche im Jahr 2017, hat offenbar, mittlerweile kann man das offenbar fast weglassen, die Beweislast ist erdrückend, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt. Was war dein erster Gedanke, als du das gelesen, gehört, gesehen hast?
Mein erster Gedanke war, dass ich mich gefragt habe, wie blöd man eigentlich sein kann. Nicht nur, dass das natürlich sowieso für jemanden, der so eine Vorbildfunktion hat, eine verheerende Auswirkung hat, dass das jetzt rausgekommen ist, aber auch die Art und Weise, wie er das offensichtlich angestellt hat, die wirft ja so viele Fragen auf und lässt einen irgendwie fassungslos zurück, mich jedenfalls. Also das ist wirklich verheerend für ihn selbst, für Werder, aber auch irgendwie nach meinem Gefühl für die Rolle, die der Fußball in dieser Pandemie einnimmt und wie der Fußball ja auch durch Kimmich und andere Geschichten ohnehin in der Kritik steht.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich finde es unglaublich fast menschenverachtend, wenn man sich überlegt, wie diese Pandemie uns alle irgendwie seit jetzt anderthalb Jahren, schon mehr als anderthalb Jahren im Griff hat. Und dann zeugt es irgendwie auch von einer Art Überheblichkeit offensichtlich, ne? Dass man denkt, dass man damit durchkommt. Ich will jetzt nicht vielleicht das ganz große Fass aufmachen, dass es zeigt, wie sehr sich der Fußball vom Boden gelöst hat, so Thema Bodenhaftung und so, das Fass will ich gar nicht unbedingt aufmachen, aber es ist schon so ein bisschen, dass man denkt, ja, die haben kein Gefühl mehr dafür, worum es eigentlich geht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man fragt sich ja auch, was seine Beweggründe waren, also geht das in eine Querdenkerrichtung oder ist er jemand, der vielleicht vor sowas einfach total Angst hat und das nicht zugeben mochte oder weiß ich nicht, hat er gedacht, er braucht das nicht und steht über den Dingen. Mhm. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich das nochmal sage, aber da ist mir ja fast ein Joshua Kimmich lieber, der natürlich irgendwie auch ein kritikwürdiges Verhalten an den Tag gelegt hat, aber der irgendwie ja zumindest transparent damit umgegangen ist. Mhm. Und wie ich jetzt wahrnehme, ja vielleicht auch sich hat noch umstimmen lassen, dann wird aus so einer negativen Wirkung vielleicht am Ende ja sogar dann doch noch eine positive Wirkung für all die, die sich vielleicht auch noch umstimmen lassen können. Aber das mit Anfang, alleine weil es ja auch nicht nur eine moralische Ebene, sondern auch eine juristische Ebene gibt, das schlägt eigentlich jedem Fass den Boden aus.
Ja, das stimmt. Also die Staatsanwaltschaft ist sich mittlerweile sehr sicher, dass da eine Fälschung vorliegt. Es geht da um Chargennummern, die gar nicht verimpft wurden oder zumindest nicht an dem Tag in entsprechendem Impfzentrum verimpft wurden. Es geht um Überschneidungen mit einem Spiel von Darmstadt in Würzburg und dem Trainingslager von Werder in Österreich. Da scheint einiges nicht zusammenzupassen. Und ganz ehrlich, ich war schon stutzig, als ich gehört habe, er sei in einem Impfzentrum geimpft worden. Also alle Profimannschaften, von denen ich es weiß, ich würde fast sagen, dass alle das so gemacht haben, haben ihre Mannschaft, ihren Staff durch die Mannschaftsärzte impfen lassen.
Ich glaube nicht. Ich glaube, Robert Lewandowski war in München im Impfzentrum und ist danach zur Apotheke bei ihm um die Ecke gegangen, ja, und hat das verifizieren lassen.
Ah, okay.
Nein, im Ernst, also es ist auch, glaube ich, auch im Handball ist es ja so, die Spieler und die Trainerteams und so weiter, die wurden in irgendeiner Weise, als sie dann dran waren, über den Verein geimpft. Und ja, das meinte ich vorhin damit, als ich sagte, wie blöd muss man sein oder was denkt der eigentlich, was andere darüber denken. Ich frage mich aber auch, wie die Rolle des Vereins dabei war. Also was, dann gab es vielleicht bei Werder einen konzertierten Impftermin und was haben die denn gedacht, als Markus Anfang gesagt hat, nö, ich war schon.
Ich bin da nicht 100% sicher, aber die Impftermine für die Spieler könnten schon vor seinem Amtsantritt in Bremen gewesen sein. Ja. Das könnte sich überschnitten haben. Und in dem Fall, weil das, also es ist ja die Fußballer waren ja, soweit ich weiß, früher gab es ja diese Prio-Gruppen, früher, als ob das jetzt ein paar Jahre her ist. Es gab im Frühjahr und im Winter, Anfang des Jahres, gab es diese Prio-Gruppen, Prioritätsgruppen und die Fußballer waren da, glaube ich, in der Prioritätsgruppe 3 oder 4 angesiedelt und die müssten so ungefähr zum Saisonende irgendwie dann losgegangen sein. Und Markus Anfang ist ja angetreten in Bremen und hat da gesagt, er sei noch nicht geimpft. Und das ist ja auch so komisch, dass in seinem Impfpass dann jetzt steht, die erste Impfung sei im April gewesen. Und da sind ja viele
Ungereimtheiten. Hatte ich viele die Frage gestellt, wie blöd muss man eigentlich sein?
Ja. Also alles ist jetzt alles zu viel, um das nochmal aufzuzählen. Könnt ihr natürlich bei uns auf Kein Online nochmal nachlesen. Da passt ganz viel nicht zusammen. Und das ist, wie du sagst, ich bin da ganz deiner Meinung, das ist eine verheerende Wirkung. Also auch das Gleiche, was wir schon hier besprochen haben an selber Stelle mit Opa, dass auch diese Wirkung nach außen eines Joshua Kimmich verheerend ist in meinen Augen. Und das setzt dem jetzt den Deckel irgendwie drauf, weil jetzt rutscht es dann noch in die Kriminalitätsschiene irgendwie rein. Ja. Das ist natürlich krass und ja, leider ein in irgendeinem weitesten Sinne eine Folgeerscheinung dieser vertrackten Pandemie, die wieder zugeschlagen hat, die, wo wir mitten in der vierten Welle sind, jeden Tag neue Rekordzahlen. Es gibt auch immer mehr Impfdurchbrüche, das ist klar, das ist rein statistisch allein schon klar, gibt es in der zweiten Liga auch. Holstein ist bisher davon verschont geblieben, Holsteins Gegner hat es getroffen, jetzt Spiel gegen Werder, ausgerechnet am Sonnabend, könnte man sagen, unter den Vorzeichen. Interimstrainer Corona-positiv und auch Mittelfeldspieler Rapp von Werder Corona-positiv wird nicht dabei sein. Also da gibt es ein paar Fälle. Im Handball sind sogar schon Spieler ausgefallen. Das ist im Fußball noch nicht der Fall gewesen.
Ja, letztes Wochenende, genau. Das waren gleich zwei Partien. Einmal SG Flensburg-Handewitt, einmal der SC Magdeburg. Was auch ganz pikant ist, weil bisher der SC Magdeburg schon mehrfach von Corona-Problematiken seiner Gegner profitiert hat. Also ich erinnere da an die vergangene Saison. Da hat der THW das Spitzenspiel gegen Magdeburg 40 Stunden nach einer 14-tägigen Komplett-Quarantäne spielen müssen. Was auch aus trainingswissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht richtig gesundheitsfördernd ist. Im Oktober jetzt waren beim THW Sander Sargosen und Steffen Weinhold Corona-positiv und hatten Impfdurchbrüche und der THW musste weiterspielen, hatte dann auch gegen den SC Magdeburg verloren, der ja weiterhin verlustpunktfrei Tabellenführer ist und ausgerechnet jetzt trifft es den SC Magdeburg und das Spiel wird sofort abgesagt, wobei ich ausdrücklich sagen muss, dass ich die Entscheidung richtig finde, weil da eben, und so wurde es auch begründet, weil da eben ein Trend zu erkennen war. Also es war dann erst ein Spieler, dann noch ein Spieler, dann noch mehrere. Und bevor das am Ende total explodiert, hat man dann lieber die Notbremse gezogen. Auch der THW kritisiert übrigens diese Absagen nicht, aber hätte sich eben in seinen eigenen Fällen ein eventuell umsichtigeres Verhalten der Handball-Bundesliga gewünscht.
Ich muss mich übrigens korrigieren, fiel mir gerade auf. Wir haben ja, wenn dieser Podcast erscheint, nur wenig später ein Nachholspiel, denn ein Spiel ist tatsächlich ausgefallen in der zweiten Liga. Das war Sandhausen gegen St. Pauli.
Stimmt.
Wo es in Sandhausener Mannschaft und Trainerteam am Ende, glaube ich, 18 Fälle waren. Genau, also das ist auch rausgefallen, da ist abgesagt worden. Ansonsten gilt ja mittlerweile die Regel, dadurch, dass hoffentlich alle geimpft sind, wenn alle geimpft sind, Geimpfte müssen dann nicht automatisch in Quarantäne, sondern nur bei Symptomen. Es wird ja auch früher, in der letzten Saison, ich sage immer früher, ich will mich von dieser Corona-Pandemie schon so absetzen, dass ich immer früher sage. In der letzten Saison war es noch so, dass regelmäßig getestet werden musste. Das ist jetzt durch die Impfung auch nicht mehr der Fall. Da wird dann bei Symptomen, bei Verdachtsmomenten getestet. Und wenn dann einer positiv getestet wird und die anderen haben keine Symptome, dann läuft es alles erstmal ganz normal weiter, ne? Training und Spiel. In Sandhausen war das nicht möglich, da war einfach keiner mehr übrig, sozusagen. Zum Glück hat es da auch keinen schwerer erwischt. Das ist ja, da muss man ja auch sagen, das ist ja durch die Impfung, zum Glück ist das Risiko einer schweren Erkrankung ja deutlich gesunken, sodass da, anders als auch in der Anfangsphase der Pandemie, wo doch einige, auch Leistungssportler, das hart getroffen hat, ist das jetzt nicht mehr so oft der Fall, zum Glück. Aber weiterhin eine schwierige Thematik, ne, für den Sport. Also der Profisport wird jetzt, denke ich mal, anstandslos durchkommen, in Anführungszeichen gesagt, ne. Es ist durchaus möglich, dass es vielleicht wieder Kapazitätsgrenzen gibt von den Zuschauern her, dann fallen da wieder Gelder weg. Es ist weiterhin ein Kostenpunkt, diese ganze Corona-Schutz, ne, das fängt an bei Holstein beim Nachwuchsleistungszentrum mit Wachpersonal sozusagen, dass sich da nicht irgendwie Wege kreuzen und da das gehört dazu, dass da geguckt wird, wer da raufkommt und so weiter. Das ist Personal im Stadion, was kontrollieren muss, was naja.
Was immer ein bisschen vergessen wird, finde ich, sind die unglaublichen Auswirkungen auf den Breitensport.
Ja, genau.
Das ist also der Punkt. Nimm mal ein ganz banales Beispiel. Mein Sohn ist 12 Jahre alt, der hat sich wie Bolle gefreut, im Januar in Hannover eine Handball-Mini-EM zu spielen, parallel oder im Vorwege der echten Handball-EM der Männer und mit Jugendmannschaften von den Füchsen und aus Erlangen und so weiter. Und ist jetzt auch abgesagt worden und das ist eben wirklich nur noch wieder ein Tropfen, der das ohnehin schon volle Fass zum Überlaufen bringt. Und auch da steht Markus Anfang dann sozusagen an der Spitze all derer, die sich, glaube ich, in ihrer selbstgerechten Art als Impfgegner irgendwie gar keine Gedanken darüber machen, was das für Auswirkungen hat. Fehlt eigentlich nur noch, dass jetzt irgendwann Schulen und Kitas wieder schließen und der Breitensport wieder zum Erliegen kommt und dann, ja, dann ist das so ein bisschen täglich grüßt das Murmeltier, ne? Hatten wir alles schon mal und es hat sich irgendwie nichts geändert.
Das stimmt. Trotzdem, so bedauerlich das für den Breitensport ist, gucken wir auf den Profisport. Das ist unser Geschäft sozusagen, unser täglich Brot. Und da haben wir Holstein aktuell in einer Woche zwischen Heidenheim und dem Nordduell in Bremen. Spielen Heidenheim ist jetzt ein bisschen tatsächlich in den letzten Tagen schon wieder in den Hintergrund gerückt angesichts der neuen Erkenntnisse um Markus Anfang, aber auch angesichts der Frage, ob Ex-Holstein-Trainer Ole Werner dem Ex-Holstein-Trainer Markus Anfang bei Werder Bremen auf den Cheftrainersessel folgt. Täglich, fast stündlich neue Entwicklungen, neue Informationen verschiedener Medien. Es deutet alles darauf hin, dass Ole Werner der letzte verbliebene echte Kandidat ist, sozusagen bei Sportgeschäftsführer Frank Baumann beim SV Werder. Aber irgendwie unvorstellbar, dass der am Sonnabend auf der Werderbank sitzt, wenn Werder im Holsteinstadion steht, oder?
Eigentlich wäre das doch ziemlich witzig, Jule. Kann mir eigentlich auch vorstellen, dass er das vielleicht ganz gut finden würde. Aber,
meinst du? Ja, ich weiß nicht. Nach also, über 15 Jahren Holstein mit aller Verbundenheit.
Ja, aber sind irgendwie auch alles Profis, oder?
Das stimmt. Vereinswechsel gehören dazu,
das obwohl, ist richtig. Ja, es gibt ja auch Vereinswechsel, in der Premier League ist das, glaube ich, noch verbreiteter als in der Fußball-Bundesliga. Da gibt es manchmal Spielerwechsel, wo dann im Vertrag drinsteht, dass der jeweilige Spieler in der nächsten Saison bei den beiden Spielen gegen seinen Ex-Verein auf der Tribüne sitzen muss. Und das, ja, kann man so oder so sehen. Wenn Ole Werner jetzt bei Werder antreten würde, dann wäre er ja in der Kürze der Zeit am Sonnabend ohnehin nicht mehr als der Coach an der Seitenlinie, der ein bisschen versucht zu justieren und vielleicht muss man da auch nicht allzu viel Schaum vor dem Mund haben, wenn das dann so käme.
Nee, das ist sowieso generell gar nicht schlecht, mit ein bisschen nüchterner Betrachtung in die ganze Geschichte reinzugehen. Ich glaube aber, dass Holstein sich auch das ersparen will und da Ole Werner noch einen gültigen Vertrag besitzt bei der KSV bis Juni nächsten Jahres, hat im Prinzip ja Holstein das letzte Wort.
Ja.
Ob es immer so schlau ist, darauf zu beharren, ist auch die Frage, aber ich bin der Meinung, das war ich schon, als diese Gerüchte das erste Mal auftraten, beziehungsweise der Skandal um Markus Anfang aufploppte, kam mir sofort in den Kopf geschossen, das ist eigentlich die genau passende Aufgabe für Ole Werner. Mhm. Und dann war gleich die Überlegung, okay, jetzt, das war ja vor dem Schalke-Spiel von Werder, okay, nächste Woche ist Holstein, wahrscheinlich macht das, aber erst nach dem Holstein-Spiel. Das war so meine Herangehensweise. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar in dieser Woche noch präsentiert wird als Trainer, wenn sich Werder mit Holstein einigt auf eine Ablösesumme oder auf wie auch immer eine Entschädigung des Vertragsverhältnisses sozusagen. Das kann ja auch sein, dass es jetzt keine feste Ablöse ist, sondern irgendeine Erfolgsbeteiligung vielleicht ist durchaus auch möglich in so Verträgen. Also steigt Werder auf, kriegt Holstein Summe X oder sowas. Dass das vielleicht sogar noch präsentiert wird diese Woche, aber dass er seine Arbeit erst am Montag antritt. Was dann vielleicht auch Sinn macht im Sinne der Vorbereitung auf das nächste Spiel.
So oder so eine spannende Personalie, weil Werder, glaube ich, nochmal eine andere Art von 5 Euro ins Phrasenschwein, aber von Haifischbecken ist als ein Verein wie Holstein Kiel. Natürlich ist die Medienlandschaft in Bremen nicht vergleichbar mit zum Beispiel Köln oder Hamburg, aber wenn man jetzt so die Vereinshistorie der zurückliegenden Jahre sieht und so weiter, dann ist da einfach irgendwie eine andere Kraft drin, glaube ich, und auch eine andere Erwartungshaltung und eine andere Historie und bin ich sehr gespannt, wie er das handeln würde.
Das stimmt, vielleicht ist es aber auch für ihn persönlich der richtige Schritt, auch im Sinne von geografischer Nähe. Norddeutschland hat ja auch immer ein bisschen was mit Art der Menschen zu tun, so und wie du gesagt hast, so ganz das große, große mediale Haifischbecken ist es nicht, auch wenn da natürlich mehr Druck auf dem Kessel ist als hier, würde ich mal behaupten, auch wenn ich Teil dieser Medienlandschaft hier in Kiel bin sozusagen, aber das glaube ich schon, dass man das so sagen kann und ja, vielleicht, ich würde sagen, es passt, nicht nur wegen der ganzen Wortspiele, die sich da anbieten, SV Werner Bremen und so. Ich habe gestern bei Twitter gesehen, viele Werder-Fans haben jetzt auch schon die Werner-Comics zu fassen gehabt in diesem Zuge, die ja auch bei Holstein immer mal wieder aus der Kiste kamen. Ich erinnere da an das Ausgleichstor von Hauke Wahl gegen den FC Bayern im Pokal, das hinterlegt wurde mit dem Werner-Kommentar vom Fußball auf dem Blücherplatz. Mhm. Also das, da öffnet sich auch für die Fans und die Freunde des gepflegten Wortspiels, öffnen sich da ganz neue Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz ist erstmal Holstein gegen Werder gefordert am Sonnabend, ganz egal, wer da am Ende auf der Bank sitzt. Im Moment deutet es auf den Kollegen Brandt hin, der jetzt quasi der dritte Trainer innerhalb weniger Tage ist bei Werder, weil er jetzt übernehmen muss für den Corona ausfallenden.
Jetzt sind sie schon bei der A-Jugend, haben ja noch genau. Ein paar Jugendklassen.
Genau, ja. Da ist Druck, auch das jetzt einen neuen Trainer zu finden, weil alle anderen irgendwie ausfallen. Aber nichtsdestotrotz, Werder kommt ins Holstein-Stadion. Schönes Duell, ne? Also hat man ja jahrelang nicht dran gedacht, dass Holstein mal gegen Werder in einem Ligaspiel auf die Klingen kreuzt sozusagen. Freut man sich eigentlich drauf, finde ich, Samstagabend Flutlicht.
Hauptsächlich in Bremen hat man das wahrscheinlich lange nicht gedacht.
Lange nicht befürchtet.
Ja.
Ja, also ich glaube, es ist das erste Pflichtspiel seit Anfang der 80er tatsächlich in der Liga. Ja, schönes Nordduell. Mal wieder ein schönes Nordduell, ne?
Ja, glaube ich auch. Und irgendwie machen es die Begleitumstände dann ja auch noch ein bisschen spannender. Finde ich schon, ja.
Bisschen gewürzt. Auch mit der Personalie Finn Bartels. Natürlich, der ja schon von Runde zu Runde im DFB-Pokal der letzten Saison so ein bisschen gehofft hatte, dass Werder mal gezogen wird und er gegen seinen alten Herzensclub dann nochmal ran darf. Jetzt kommt Werder ins Holsteinstadion. Das ist auch eine ganz, wahrscheinlich eine ganz komische Situation irgendwie, ne? Also bestimmt schön, weil man sieht ein paar alte Kumpels wieder und so weiter. Aber irgendwie ist es auch komisch, auf einmal auf der Gegenseite zu stehen wahrscheinlich.
Ne? Er ist ja schon eine Weile weg da, ne? Ist nicht ganz frisch. Aber trotzdem, ja, glaube ich schon.
Mhm. Er ist da zum Bundesliga, zum wirklich, wirklich gestandenen Bundesliga-Profi gereift. Er hat früher mit St. Pauli und Rostock auch schon mal zwischendurch in der Bundesliga gespielt. Aber mit Werder ist er wirklich zu einem festen Bestandteil des Bundesliga-Fußballs geworden. Ne? Das wirkt wahrscheinlich immer noch nach. Lange da gelebt.
Aber das sagen. Zählt jetzt nicht mehr. Ja. Und ein Walk of Famer ist er erst mit der KSV Holstein geworden, insofern.
Das stimmt, als Pokalheld der vergangenen Saison.
Genau.
Mit Fußabdrücken bald in Berlin. Im
Frühjahr, hat er seine Füße also, eigentlich schon wieder gewaschen?
Das war relativ schnell, dann schon vor Ort.
Klebrige Füße sind nicht so gut für ein Nordderby.
Nee, das stimmt. Das stimmt. Nee, das wurde schnell erledigt. Die gelbe Modelliermasse da, die konnte man so abreiben, weißt du? Und dann werden das so Würste. Wenn man das so. Mhm. Doch, das ging, ja, genau. Also nächsten Frühjahr sollen die Füße übrigens vor dem Olympiastadion liegen. Also nicht seine Füße, sondern seine Fußabdrücke. Werden da feierlich eingelassen. Zusammen mit Dieter Müller wird er dann da aufgenommen in den Walk of Fame. Mhm. Ist eine schöne Sache. Auch für Holstein eine schöne Sache, muss man auch sagen.
Ja.
Und jetzt wollte ich eigentlich noch einen Satz über Heidenheim verlieren tatsächlich, weil es ja ein bisschen kuriose Geschichte war, dass beide Kieler Top-Vereine, nämlich Holstein und der THW, beinahe zeitgleich nur, wie viel sind es, 20 Kilometer auseinander gespielt haben, nämlich
20, 30 Kilometer, ja.
Holstein in Heidenheim und der THW in Göppingen.
Aber wen kannst du losschicken auf die Schwäbische Alb und wen nicht?
Ja, das hier eine kleine Unterbrechung. Ja, der THW hat gewonnen, okay.
Und das bei einem in Tüdelchen gesetzt kleinen Angstgegner sogar. Da hat der THW auch ein oder zweimal schon eine ziemliche Bruchlandung erlitten. Und in der Arena, in der früher Hohen Staufenhalle genannten Arena, spielt auch niemand so wirklich gern. Aber dieses Mal war das doch eine ziemliche Machtdemonstration, muss man sagen.
12 Tore?
38, 26. Ich hatte den Vorspann eigentlich schon vorbereitet, dass es eine konsequente, perfekte Kieler Kaperfahrt war auf die Schwäbische Alb, aber dann hat mir Holstein einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass ich das nochmal ein bisschen umdichten musste, nachdem dann feststand, dass Holstein in Heidenheim verloren hat.
Ja.
Darum sage ich ja, wen kann man losschicken und wen nicht.
Ich habe mein Bestes gegeben, aber es hat nicht sollen sein. Auch Heidenheim ist zumindest auswärts so eine Art Angstgegner, Kieler Angstgegner. Der letzte Sieg datiert aus der Aufstiegssaison. 17-18, ein ganz spektakuläres 5-3. Seitdem da nichts geholt. Man hatte jetzt eigentlich das Gefühl, es wäre mal Zeit. Und auch KSV-Sportchef Uwe Stöver hat gesagt, sein Gefühl war, es war noch nie so leicht, in Heidenheim zu gewinnen. Aber am Ende hat Holstein es sich selbst zuzuschreiben durch eine Menge individuelle Fehler in der Defensive, vor allen Dingen in der Anfangsphase, die teilweise echt haarsträubend waren, wo man froh sein konnte, dass man nicht 0-2 zurücklag. Dann ein gutes Spiel gemacht, ist zurückgekommen, im ersten Torschuss das 1-1 gemacht. Sprechen wir einfach mal von sehr hoher Effektivität. Und dann ein sehr dominantes Spiel gemacht, sehr viel Ballbesitz, aber im Prinzip nichts draus erarbeitet. Und dann fällt das 1-2 durch einen Sonntagsschuss, zugegeben, von Robert Leipertz als ein schöner Schuss, ein schönes Tor. Und das ist dann in der Situation vielleicht Pech, dass so das Tor fällt, aber dass Holstein da ein zweites Tor kassiert, im gesamten Spielverlauf gesehen, jetzt auch nicht unverdient. Also ja, unglücklich. Man hätte da guten Punkt mitnehmen können.
Jetzt ist ja die Frage, wie das bis Weihnachten eventuell noch ausgehen kann. Also richtig. Im besten Falle oder vielleicht auch im schlechtesten Falle. Die Spiele werden ja anders, aber auch nicht unbedingt leichter jetzt.
Ganz und gar nicht. Nach Werder Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg. Absolutes Top-Team der zweiten Liga. Dann kommt der SV Sandhausen nach Kiel. Da weiß man schon, dass die sich mit Händen und Füßen gegen alles wehren, was da irgendwie in die Nähe kommt. Mhm. Und dann kommt zum Abschluss der FC St. Pauli. Kurz vor Weihnachten. Also, das ist ein hartes Brett. Das ist, ja, ich will jetzt keine Punkteprognose oder Vorgabe oder so. Im Moment stehen wir bei 14 Punkten aus 14 Spielen. Das ist ein Schnitt, der am Ende nicht reichen wird. Da sind wir uns, glaube ich, einig.
Mhm.
Ja. Und dann wird es schwer, dann wird es ja jetzt, wird es auch mit dem Wetter vielleicht irgendwann noch ein bisschen schwerer. Das kommt ja auch immer noch dazu, im Holsteinstadion nicht. Der Hybridrasen, der ist ja auch im Winter sehr gut bespielbar. Aber spielt vielleicht auch eine Rolle, Nebel und Kälte. Ne? Das hat vom Heidenheim-Spiel, hatte das Heidenheims Verteidiger Oliver Hüsing gesagt, so gibt nichts Schöneres, Nebel, Kälte, Schwäbische Alb. Mhm. Das ist, hier in Kiew wird es ja auch gerne mal feucht, ungemütlich. Da muss man dann auch mal sehen. Ja, also das wird schwer und langsam muss man anfangen zu punkten, würde ich sagen.
Ja, du das am liebsten außen? Jetzt schon, ne?
Am liebsten jetzt schon, gegen Werder.
Sonst gibt es ja auch immer diese vielbeschworene Abwärtsspirale, wenn du erstmal da stehst, dann wird jedes Spiel schwerer und schwerer. Schwer zu sagen, da bin ich auch nicht nah genug dran, aber hat ja genug andere Beispiele gegeben, von Mannschaften, die auch niemand irgendwie unten angesiedelt hat und dann am Ende ist es auch übel ausgegangen.
Das ist auch eine gute Überleitung.
Beispiel Werder zum Beispiel.
Ja, das stimmt. Werder zum Beispiel. Oder, also eigentlich finde ich, bist du ziemlich nah dran, denn du bist ja Teil einer Zweitliga-Tipprunde sogar. Habe ich gehört.
Können wir das rausschneiden? Ja, genau. Es gab ja bei der Fußball-Europameisterschaft eine Tipprunde, die ich durch irgendwelche ominösen Begleitumstände gewonnen habe. Ich weiß auch nicht mehr so genau, wie ich das gemacht habe, aber das war auch eine Spirale, nur irgendwie eine Aufwärtsspirale. Irgendwie hat das ganz gut geklappt und am Ende bin ich da oben geblieben und wurde dann in eine Zweitliga-Tipprunde eingeladen, die ich jetzt mit meinem Sohn bestreite und so zwischen Platz 8 und Platz 11 von 11 Teilnehmern hin und her pendele, muss aber zu meiner Ehrrettung sagen, dass ich finde, dass die zweite Ligasaison bisher echt schwer zu tippen ist. Eigentlich ist die nicht tippbar, oder?
Nee, sagen wir immer wieder, es klingt immer nach einer Phrase, aber diese Liga ist wirklich irre. Ja. Also da kann jeder jeden schlagen. An jedem Tag hat man das Gefühl. Das zeigen ja auch so quer Vergleiche, die man ja aus unserer Sicht gerne mal zieht. So, die haben natürlich nichts auszusagen, aber guckt man sich an, Holstein hat in der schwachen Phase zum Saisonbeginn, in der Ole Werner Ära, sagen wir so, in der unter der Ägide von Ole Werner an den ersten 7 Spieltagen einmal gewonnen. Das war ein klares 3-0 gegen Erzgebirge Aue, kann auch Zungenbrecher sein. Aue wiederum ist jetzt in der sehr guten Phase, hat jetzt unter anderem vor der Länderspielpause Heidenheim dann bezwungen, gegen die Holstein jetzt verloren hat. Da kann alles passieren. Deswegen.
Dann denkt man ist schon völlig crazy, dass man Darmstadt Pauli in Unentschieden tippt und am Ende steht es 4-0 zur Pause für Darmstadt. Also nur als Beispiel, wie soll man diese Liga tippen?
Ja. Hast du Holstein gegen Werder schon getippt?
Nee, da muss ich nochmal in mich gehen. Ich habe jetzt zuletzt, muss ich ehrlich zugeben, bei Holstein eigentlich meistens gepunktet. Was ja bedeutet, dass jetzt mein Vertrauen in Holstein vielleicht nicht das größte war, aber Nordderby, vielleicht lege ich mich da auf dem Unentschieden fest.
Unentschieden. Mhm. Ja. Ich denke, damit könnte Holstein erstmal leben, würde ich sagen, jetzt so von der Grundausgangslage. Nachher, nach dem Spielverlauf, wird man das dann danach bewerten. Da kann das dann ja auch sein, dass man sich sehr ärgert, dass man keinen Sieg geholt hat.
Punkt ist eigentlich zu wenig, ne? Im Moment.
Im Moment insgesamt vielleicht. Ja, das stimmt. Ist möglich. Also, Kollege Schwarz fordert einen Sieg, tippt aber einen Unentschieden.
Genau.
Wir werden sehen. Wir freuen uns auf das Spiel. Der Vorverkauf ist in vollem Gange jetzt, nachdem es am Anfang noch so ein bisschen Unstimmigkeiten kann man nicht sagen. Es gab zu viele Unwägbarkeiten durch diesen Übergang zur neuen Landesverordnung. Und da hatte Holstein den Vorverkauf dann erstmal verschoben, um darauf reagieren zu können. Dann auf 2G umgestellt. Das gilt jetzt dann erstmals im Holsteinstadion. Der Vorverkauf läuft jetzt mittlerweile für registrierte Bestandskunden auch und wird man sehen, wie viele Leute dann da kommen. Maskenpflicht wird es nicht geben. Das ist dann durch die 2G-Regel abgegolten. Das ist ja hier so im Sinne der Landesverordnung, ist in anderen Bundesländern anders. Also jetzt in Heidenheim zum Beispiel war 2G plus Maske. Da ist es dann Ländersache. In Schleswig-Holstein ist das nicht notwendig.
Ausverkauf war es, glaube ich, bisher noch nicht, ne, oder?
Ausverkauf war es bisher nicht. Wir hatten jetzt über 10.000 schon gegen Hansa Rostock, glaube ich. Es waren gegen, was war das Heimspiel, das letzte Heimspiel?
Dresden,
da waren es 9.000, ein bisschen. Also das Jahr, Ausverkauf von 15.000 nicht. Gut möglich, dass da jetzt 2G und später Vorverkauf vielleicht wieder ein bisschen weniger Zuschauer bescheren, als man hätte ausgehen können vorher. Aber wir werden das sehen. Wenn ihr Lust auf Stadion habt, holt euch eine Karte. Wenn euch das zu voll, zu unsicher, zu kalt ist, alles gut. Wir bieten euch natürlich alles an, den Live-Ticker. Am Sonnabendabend 20:30 ist Anstoß im Holsteinstadion. Bei uns verpasst ihr nichts, bekommt dann Spielbericht, Noten, Nachspielzeitkommentar, alles, was ihr von uns gewohnt seid. Und natürlich werden wir in der nächsten Woche ausgiebig darüber sprechen, wenn dann vielleicht auch in Sachen Werder Trainer eine Entscheidung gefallen ist. Ole Werner vielleicht Werder Trainer ist, SV Werner Bremen. Wir werden es sehen.
Aber Wolfgang Wolf beim VfL Wolfsburg ist immer noch ungeschlagen.
Ungeschlagen. Kann man nicht lernen. Kann man auch wahrscheinlich nicht toppen.
Übrigens kann man an diesem Wochenende Holstein und den THW auch sehen. Es kollidiert nicht. Der THW spielt erst am Sonntag gegen Leipzig.
Sehr gut. Ein wichtiger Hinweis. Ein wichtiger Hinweis in diesem Sinne. Ja, so oder so ein schönes Fußball, ein schönes Handball, ein schönes Sportwochenende. Ob im Stadion, in der Halle, auf der Couch, wo auch immer. Bleibt gesund. Wir werden weiter berichten, was passiert. Anfang Werner, Holstein, Werder, alles, was dazu gehört. Bleibt gesund, macht es gut. Tamo, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gerne.
War mir eine Freude. Und wir hören uns da draußen nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.
Tschüss.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.